Ja, servus und grüß Gott, ihr lieben Leute. Ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge zum Thema Prüfungsvorbereitung in Rekordzeit. Michael und ich werden gleich inhaltlich nahtlos an die erste Folge anknüpfen. Und wenn ich nahtlos sage, meine ich, dass wir tatsächlich mitten im Satz weitermachen werden, dort, wo wir die erste Folge beendet haben. Das liegt ganz einfach daran, dass wir eine eigentlich sehr lange Folge einfach in der Mitte gecuttet haben, um euch ein möglichst großes Hörvergnügen bereiten zu können. In dem Sinne ist es vermutlich sinnvoll, wenn ihr die erste Folge zu diesem Thema auch gehört habt. Falls ihr es nicht getan habt, ist es natürlich auch halb so wild. In dem Sinne, euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich würde gerne mit dir über ein paar Dinge auf jeden Fall noch sprechen und dann gucken, ob wir das auch noch für dich umgesetzt bekommen. Und du hast mir entweder im Intro oder du hast es am Anfang dieses Podcasts gesagt. Du hast gesagt, eine Schwierigkeit ist ja auch immer, wenn die Zeit drängt, für sich zu priorisieren, was ist jetzt wirklich am Stoff wichtig. Dass wir wissen, dass man gut argumentieren können muss und dass man gute Klausuren schreiben können muss und so weiter, ist uns vollkommen klar. Aber wenn wir uns den Stoff jetzt erst einmal in der Theorie erarbeiten, wie können wir so ein bisschen besser ein Gefühl dafür gewinnen, was wirklich wichtig ist? Das war doch so ein bisschen das, worum es dir ging, oder nicht?
Genau, und gleichzeitig in der Kombination mit dem Umstand, dass man vielleicht von einem Thema noch nicht so viel Ahnung hat, dass man direkt sagen kann, was denn wichtig oder ist oder nicht wichtig ist. Ja, da genau, das war so ein großes Kernproblem, was ich tatsächlich feststelle. Ich muss auch eben schmunzeln, als du irgendwann mal gesagt hast, dass manche Leute sich ja sehr in einem Thema festbeißen und das viel zu ausführlich machen, wäre ich auf jeden Fall voll dabei gewesen. Und deshalb ganz liebe Grüße an ZPO 1 und 2, wovon ich viel zu viel Ahnung habe und viel zu detailliert, obwohl ich es nie gebraucht habe.
Ja, schade. Vielleicht kommt das dann in der mündlichen, ne?
Würde ich mich auf jeden Fall freuen.
Denke ich mir. So, also Kenntniserwerb, Komponente 1.
Ganz kurz. Yes. Ja, nur als ganz witzige Anekdote. Eine Sache, die ich tatsächlich wirklich außen vor gelassen habe, IPR kam als Zusatzfrage in meiner Klausur dran im Examen. Das war ein bisschen bitter.
Jetzt mal mein kostenloses IPR-Skript runtergeladen, das ist so kurz, kürzer geht gar nicht.
Ja, boah, das kannte ich tatsächlich nicht. Naja, aber egal, du wolltest gerade was sagen, bevor ich dich unterbrochen hat.
Ja, oder ich habe dich die ganze Zeit unterbrochen, da kann man auch nochmal drüber streiten. Also die Idee ist, dass man von vornherein mit einer ganz anderen Einstellung an den Kenntniserwerb rangeht, wenn man nur noch wenig Zeit hat. Und zwar mit dem Mindset, dass 90% von dem, was man lesen könnte, für einen überhaupt nicht relevant sind. Ja, das ist die Idee. Das ist quasi die 10%-Regel oder auch die 90%-Regel. Hat mit dem Pareto-Prinzip in dem Fall bedingt was zu tun. Die Idee ist von, ich glaube, Theodore Sturgeon entstanden, der gesagt hat, 90% von dem, was man lesen könnte, ist sowieso Schrott. Also 90% of everything is crap. Und deswegen lass uns doch einfach von vornherein versuchen, die 10% herauszuhütern, die wir wirklich brauchen. Das hilft uns erstmal, wie gesagt, für die Einstellung sehr, aber wir wissen dann immer noch nicht wirklich, wie wir die 10% finden können. Und dafür würde ich ein Werkzeug benutzen, das wir als Skimming bezeichnen. Und das ist auch das, was viele Leute so sagen. Die Frage ist, ob sie das auch auf Jura anwenden oder eigentlich nur auf Tageszeitungen. Und meine Idee war so ein bisschen, Skripte, wenn man die denn für die Vorbereitung nutzen will oder Lehrbücher oder was auch immer man benutzen möchte, das gilt auch für Falllösungen, dass man die eher wie eine Tageszeitung lesen sollte. Und die lesen die meisten Leute auch nicht von vorne bis hinten. Heute lesen sowieso die meisten online. Aber wenn man sich mal vorstellt, man hätte so eine solche Zeitung in der Hand und wollte sich jetzt die wichtigsten Sachen daraus draufschaffen, dann wäre Skimming genau das richtige Modell dafür. So. Und die Idee ist, und deswegen passt das so schön zu dem, was du gesagt hast, wenn man noch nicht viel Wissen zu einem bestimmten Thema hat, dann hat man ja auch nicht diese Haken, an die man neues Wissen hängen kann. Das ist ja quasi die Idee der Synapsenbildung. Man hat ganz viele einzelne Elemente, aber man kriegt die nicht irgendwie in Verbindung gebracht und deswegen versteht man die Dinge nicht so gut. Oder man weiß einfach mit neuen Informationen nichts anzufangen und deswegen prägen sie sich auch schlechter ein und sind schlechter in der Klausur abrufbar. Und die Idee des Skimmings ist, dass wenn man von einer bestimmten Sache, von einem bestimmten Thema noch keine Ahnung hat, was man sich aber aus einem Buch oder Skript aneignen möchte, dann benutzt man das Buch oder Skript selbst als Haken. Ja, das ist die Idee des Ganzen. Hört sich sehr theoretisch an. Wie funktioniert es praktisch? Ich habe schon gesagt, dass du so ein bisschen das Skript, ich bleibe jetzt einfach bei dem Begriff, du kannst da einsetzen, was immer du möchtest, was auch immer du benutzt, dass du das wie eine Tageszeitung liest. Und ich denke mal, dass es am ehesten hilft, wenn man sich dann zunächst einmal das Inhaltsverzeichnis, die Inhaltsübersicht und so die Zusammenfassungen ansieht, die das Skript dir bietet. Ja, also wenn du jetzt wieder von der Tageszeitung ausgehst, einfach mal kurz gucken, okay, wie sieht die Headline aus, wie sehen die Subheadlines aus, wo wird das Wichtigste für mich nochmal in ein paar Sätzen zusammengefasst, kennt man auch von Aufsätzen häufig. Und dann ein ganz, ganz wichtiges Mittel, das sehr oft missachtet wird, was man aber hervorragend dafür nutzen kann, ist das Stichwortregister oder der Index. So, das ist dann die Idiotenwiese im Schönfelder. Es geht mir nicht darum, da irgendwas rauszusuchen und dann zu gucken, oh, vielleicht steht da ja schon irgendwas im Gesetz, sondern die Idee ist, zu schauen, auf wie viele oder wie viele Treffer auf einen bestimmten Begriff, ein bestimmtes Konzept kommen. Ja, wenn ich jetzt also, nehmen wir mal an, ich würde mit dem Plate mich vorbereiten, Riesenwerk zum Zivilrecht, dann könnte ich ja hergehen und einfach mal hinten ins Stichwortregister gucken und dann schauen, wie viele Treffer gibt es wohl zu Vertrag. Und da würde ich sehen, um Gottes Willen, das kann ich niemals alles lesen. Was sagt mir das aber auch? Wie man einen Vertrag schließt, scheint sehr wichtig zu sein. Jetzt würde ich Gegenbeispiel gucken, im Besonderen zum Beispiel auf den Erbvertrag oder meinetwegen auf die Drittschadensliquidation. Wir können das gerne gleich mit Örecht und Strafrecht mal durchspielen. Dann würde man ja im Wesentlichen feststellen, dass einige Begriffe und Konzepte eine viel höhere Trefferquote haben, eine viel höhere natürliche Frequenz, viel öfter benutzt werden müssen als andere. Und an denen orientiert man sich dann in der Prüfungsvorbereitung. Dazu erstmal Fragen, Freddy.
Grundsätzlich nicht. Es klingt ja eigentlich sehr verständlich, sehr gut umsetzbar in der Theorie.
Ja, in der Theorie. Jetzt muss man das nur noch machen, das ist immer das Blöde. Ich finde eigentlich viel schöner, sich die Dinge anzuhören, dann nichts zu machen. Aber das hilft meistens gar nicht.
Ja, ich meinte ja eben schon, ich lege gleich die Füße hoch.
Ja, genau. So, okay, also jetzt würde ich, also das mal, das so als Framework begreifen, würde ich im nächsten Schritt hergehen und sagen, okay, jetzt will ich mir noch nicht mal alles durchlesen oder ich will vieles nur überfliegen, ich will jedenfalls extrem selektiv lesen. Ja. Und dann würde ich im nächsten Schritt empfehlen, sich mal anzuschauen, okay, wie viele Seiten hat das Skript, was ich durcharbeiten möchte? Und so viele Notizen, wie das Skript Seiten hat, erstelle ich mir auch. Das ist die Idee. Ja. Wenn das Skript 150 Seiten hat, dann mache ich mir 150 Karteikarten oder 150 Notizen oder Fragen für meine Cornell Notes oder was auch immer ihr benutzt. Ja, es spielt im Endeffekt keine Rolle. Man hat sich dann vielleicht auf sein System mittlerweile eingeschossen. Bei dir ist es Anki. Du bist übrigens der einzige Mensch, der Anki sagt, aber ich sehe dir das nach. Gar kein Thema. Jedenfalls.
Das ist wegen meinem internationalen Jet-Set-Lifestyle.
Ja, ja, denke ich auch. Ich denke, das habe ich mir genau schon gehört, als du es am Sonntag meintest.
So ist das nämlich. Aber danke, dass du mich Sonntag nicht vorgewarnt hast, sondern jetzt hier das erste in der Folge machst.
Kannst du ja rausschneiden, super. Ist ja dann dein Ding.
Lieb von dir.
Ne? Gerne. Mhm. Ne? Du hast mich gewinnen lassen, da dachte ich, das ist einfach nur selbstverständlich, dass ich das für dich tue. So und dich einfach sehr, hier auch aufkläre. So, absolut. Was machst du jetzt mit diesen Notizen? Du erstellst dir die in Form von Lückentexten. Geht am schnellsten, ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast, mit Lückentexten zu arbeiten, aber da kannst du sicher sein, nichts ist schneller erstellt als Lückentexte. Ja, also wenn es schnell gehen muss, ist das immer das beste Mittel, um zügig voranzukommen.
Ja, ich arbeite tatsächlich nur noch mit Lückentexten mittlerweile. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer so gut ist, weil ich mache sehr viele, sehr kleine Lücken da rein, wo ich dann aber auch immer so hin und her denken muss, okay, wieso steht da jetzt eine Lücke, was bedeutet das? Was auf der einen Seite gut ist, aber auch gleichzeitig recht kleinschrittig tatsächlich ist. So, dann besteht, also Anki funktioniert ja so, dass du eine Notiz erstellst und dann erstellt das Programm automatisch viele verschiedene Karteikarten. Du wirst es kennen, aber für die Leute, die es jetzt nicht zuvor kannten, nur einmal das Ganze aufgeschlüsselt. Das heißt, ich erstelle eine Notiz und für jede Lücke, die ich mache, erstellt es dann eine Karte. So, dann habe ich teilweise auch für eine Notiz, die dann auch tatsächlich länger ist, kann das mal vorkommen, dass dann 30 bis 40 Lücken auf einmal entstehen. Natürlich sind es auch häufig weniger, aber dann denke ich mir, das wird jetzt ja dem entgegenlaufen, was du jetzt gerade meintest. So
wahrscheinlich. Glaube ich auch. Soll ich dir mal Beispiele machen für Lückentexte im Ö- und Strafrecht?
Sehr gerne.
Okay, also unser Aussagesatz, und du siehst, ich habe dann die konkretesten Aussagen des Satzes eingeklammert. Und wenn ich von einem Satz spreche, dann meine ich das auch. Es ist wirklich eine einzige Karte, ein Satz. So. Örecht. Die Wesensgehaltsgarantie aus Artikel, dann kommt die offene Klammer, Absatz 2 Grundgesetz, wird verletzt, wenn das Grundrecht und die in ihm enthaltenen Wertentscheidungen durch die Einschränkung ihre in Klammern, Punkt, da ist also das fehlende Wort, Bedeutung verlieren. Was du erkennst bei dem Lückentext ist, dass der Sinngehalt des Satzes erhalten bleibt, auch mit den Lücken. Wenn ich ihn also vorlese, lautet er, die Wesensgehaltsgarantie wird verletzt, wenn das Grundrecht und die in ihm enthaltenen Wertentscheidungen durch die Einschränkung ihre Bedeutung verlieren. Ich habe aber die konkretesten Aussagen des Satzes eingeklammert. Und so kann man sich eben auch sehr, sehr leicht dann erschließen, mal mehr, mal weniger leicht, was eigentlich in die Lücken kommt. Denn ob die Wesensgehaltsgarantie verletzt ist, ist weniger entscheidend dafür, ob dann Grundrechte ihre Bedeutung verlieren, sondern vielmehr dafür, dass sie ihre generelle Bedeutung verlieren. Ja, das ist der Witz daran. Deswegen ist die Wesensgehaltsgarantie so wichtig. Und wo man die zu finden hat, das muss man dann auch in die Klammer einsetzen. Man weiß schon, okay, es ist irgendwo Absatz 2, aber wo finde ich die jetzt genau? Aha, irgendwo in den 1 bis 20. Gucke ich mal in 19 Absatz 2, da habe ich sie. Das ist das Konzept von Lückentexten, wie ich sie konzipiere. Ist es verständlich?
Ja, absolut. Ich versuche es tatsächlich ähnlich zu machen. Ich arbeite häufig mit Wenn-Dann-Sätzen, sodass man quasi sich überlegen muss, was ist die Voraussetzung, damit das passiert und andersrum. Mhm. Und am Ende, wenn es eine Norm gibt, setze ich dann quasi noch ein Gemäß dahinter. Ja. Und dann muss man die Norm entsprechend noch abrufen. Das versuche ich tatsächlich, aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung, die du gesagt hast. Ja, teilweise ist auch wirklich, wo du gerade meintest, man muss eigentlich den wesentlichen Teil des Satzes nur in den Lückentext setzen. Das mache ich teilweise nicht. Manchmal sind es auch Lücken, wo ich mir denke, so, ja, entweder weiß ich wirklich null aus dem Kontext heraus, was da jetzt rein muss, weil die Lücke auch viel zu groß ist, weil es auch nicht das prägende Element des Satzes der Fragestellung ist. Na, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten, aber es ist ganz gut, nochmal das jetzt gerade auch.
Okay, ich gebe dir noch ein Strafrechtsbeispiel. Okay. Ja, Strafrecht. Eine Tat ist einheitlich, wenn die Handlungen in einem engen Lückenzusammenhang stehen. So, und zwar ist die Lücke so konzipiert, dass du quasi eine Klammer aufhast mit einem Punkt drin. Das heißt, du weißt, es muss ein Wort eingesetzt werden. Hättest du eine Klammer mit zwei Punkten, müsstest du zwei Wörter einsetzen und so weiter. Das ist also aus der Lücke heraus erkennbar. Und die Lücken, die sich jetzt hier für uns ergeben, sind einem engen, dann kommt die erste Lücke und kommt die zweite Lücke, Zusammenhang stehen. Ist jetzt schwierig, wenn man das nicht visualisiert hat. Ja? Aber die Idee ist, okay, ich weiß, dass bei einer einheitlichen Tat die Handlungen in einem engen Zusammenhang stehen müssen. Aber ich weiß nicht, wie dieser Zusammenhang konkret aussehen soll. Also muss ich jetzt diese Lücke füllen. Dieser Zusammenhang muss räumlich und zeitlich eng sein. Und das sind die zwei fehlenden Begriffe in den Klammern. Ja. So wird das funktionieren. Also immer darauf achten, kann ich den Sinngehalt des Satzes erhalten, auch wenn ich die Lücke nicht mitlese. Das ist immer mein Verständnis von einem guten Lückentext. Dass du eben nicht überlegen musst, kommt da jetzt ein Adjektiv rein oder so, weil das ist meines Erachtens nicht der Sinn. Klappt übrigens super auch mit Aufbauschemata, dass man eben die Aufprüfungsschritte, die Aufbauschritte, die man sich häufig nicht merken kann, dann im Kontext des gesamten Prüfungsschemas erschließen kann. Denn wenn ich jetzt ganz simpel 280 Absatz 1 BGB habe, Schuldverhältnis, Pflichtverletzung, vertreten müssen, Schaden. Und ich klammer jetzt die Pflichtverletzung ein. Dann kann ich hergehen und sagen, okay, was entsteht aus einem Schuldverhältnis? Da kann ich mir zunächst einmal herleiten, das muss irgendwas mit Pflichten sein. Und dann sehe ich, vertreten müssen ist der dritte Schritt. Dann überlege ich, okay, der hat überhaupt keinen Anknüpfungspunkt. Worauf bezieht sich das vertreten müssen? Ah, auf die Pflichtverletzung. Also muss das der fehlende Begriff sein. Das ist die Idee des Ganzen. Man kann sich durch den Rest des Lückentextes systematisch erschließen, welche Lücken fehlen. Soweit so gut.
Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Klingt für mich jetzt so einfach aus der Theorie heraus A, sinnvoll, aber auch B, gleichzeitig irgendwie schwierig oder nicht einfach umzusetzen. Einfach dadurch, dass ich es einfach ganz anders gemacht habe, ganz lange Zeit. Von daher bin ich aber gespannt. Ich werde auf jeden Fall irgendwann mal berichten, wie es denn gelaufen ist, weil ich würde auf jeden Fall gerne meine Qualität an Lückentexten auch noch etwas nach oben schrauben, weil manchmal ist es so.
Kannst du dann teuer verkaufen. Praktisch.
So nämlich. Ja, das ist ja eigentlich auch nur eine einzige Werbeveranstaltung für mich, für die Zukunft quasi.
Richtig, also ich habe da gar nichts von.
Richtig, so absolut.
Okay, Freddy, pass auf, mit Blick auf die Uhr. Also eine Sache, ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, da müsste ich jetzt auf jeden Fall noch wissen, ich habe nicht mehr viel Zeit, wie setze ich da noch an? Das würde ich gerne mit dir besprechen und dann würde ich deinen Zuhörerinnen noch kurz was zum Webinar erzählen und wie sie drauf kommen, damit sie das, was wir heute besprochen haben, auch nochmal in Ruhe nachbereiten können.
Ja, klingt doch nach einem guten Plan. Soll ich jetzt was vorschlagen, was ich gerne besprechen wollen würde, oder war das quasi schon dein?
Ja, so war das gedacht.
Ja, wo ich immer noch gespannt bin, ist das Spacing. Das haben wir, glaube ich, doch bisher ausgelassen noch oder noch nicht en Detail gemacht. Das hat es ja eben schon angeteasert, deshalb bin ich ganz gespannt und ich hoffe, dass alle anderen, die jetzt gerade zuhören, tatsächlich ebenfalls gespannt sind. Von daher lass uns doch darüber noch kurz sprechen.
Machen wir das. Wir haben ja eben gesagt, die drei Komponenten sind der Kenntniserwerb, die praktische Erprobung am Fall und die Wiederholung. Und um die praktische Erprobung am Fall kümmerst du dich ja bereits. Und du hast dir da auch einen sehr engen zeitlichen Rahmen gesteckt, um möglichst viele dieser Klausuren analysieren und gliedern zu können. Das klingt für mich erstmal gut. Da werden wir jetzt im Einzelnen nicht drauf eingehen. Aber daraus werden sich neue Wissenselemente ergeben. Du wirst dir daraus vielleicht eigene Karten erstellt haben. Es gibt vielleicht auch genug Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht mit Anki arbeiten, die also das Ganze noch händisch nachvollziehen. Für die ist das besonders wichtig. Je kürzer der Prüfungsvorbereitungszeitraum ist, desto eher neigen, oder nicht neigen nur Studierende, sondern neigt jeder dazu, sogenanntes Cramming zu betreiben. Sprich, zu versuchen, alles vor der Klausur möglichst oft irgendwie, im besten Fall noch mit Rereading, sich ins Gehirn zu preschen. Auf dass man es dann nach den Klausuren sofort wieder vergisst. So. Häufig ist es aber so, dass man es nicht mehr in den Klausuren wirklich kann. Ja, weil dieses erneute Lesen zwar das hat meine Umfrage auch ergeben, die immer noch am weitesten verbreitete Lernmethode ist, aber das macht sie nicht mehr effektiv. Also in dem Sinne, wie du das mit Karteikarten anhand von aktivem Abruf praktizierst, bist du schon einen großen, großen Schritt weiter. Und jeder andere, der das hört, auch. So, was man also nicht machen sollte, ist diesen Spacing-Effekt komplett über den Haufen werfen und sagen, ich habe nicht genug Zeit, wie soll ich denn da in gestaffelten Abrufintervallen wiederholen? Man passt die nur einfach etwas an. Das ist die einzige Lösung. Ja? Wenn man nur noch wenig Zeit hat, dann muss man eben diese einzelnen Intervalle, die sonst größer sind, zusammenschrumpfen. Das geht nicht anders. Und ich will einfach mal beispielhaft erklären, wie das bei einem, ja, wie bei einer 6 Wochen Prüfungsvorbereitung aussehen könnte. Das wird dann im Webinar auch nochmal genauer gezeigt. Die Idee ist, jeder, der das hört, kann das für sich dann nochmal anpassen. Das einzig Wichtige ist, dass die erste Wiederholung sehr schnell passiert und dass daraufhin die Intervalle immer größer werden. Und dass man so ganz kurz vor den Klausuren praktisch nichts mehr groß wiederholen muss und dann noch mehrere Intervalle quasi alle zusammenlaufen und man dann ganz viel wiederholen muss, da soll man sich vor allem eigentlich entspannen. Ja? Also hier würde ich vorschlagen, und das jetzt einfach nur als Beispiel, man hat was gelernt und dann geht man im besten Falle 5 Stunden später, also am selben Tag nochmal her, ja? Aber spätestens am nächsten Tag sollte es soweit sein mit der nächsten Wiederholung. Und da wir nicht viel Zeit haben, verstreichen dann weitere 3 Tage, bis wir uns den Stoff erneut vorlegen lassen müssen und im besten Falle zum Beispiel unsere Karteikarten richtig beantworten. Dann lassen wir 1,5 bis 2 Wochen, das hängt dann immer ganz von dem jeweiligen individuellen Prüfungsrahmen ab, nochmal 1,5 bis 2 Wochen Zeit verstreichen und dann nochmal 1 bis 1,5 Monate. Ja. Und wenn man das jetzt so sich hier konzipieren würde für einen Zeitraum, der jetzt vielleicht beginnen würde, nehmen wir an, wir würden heute was lernen, dann würden wir sehen, ah okay, morgen an dem Mittwoch, wir sind jetzt natürlich ein bisschen zeitversetzt mit den Zuhörerinnen, dann am nächsten Tag würden wir was wiederholen, dann dauert es ein paar Tage, dann vielleicht wieder am Wochenende, dann vergeht mal 1,5 Wochen und dann sind wir irgendwann im Februar oder wenn die Zuhörerinnen das hören, wahrscheinlich Ende Februar, fertig mit unserem Wiederholungsrhythmus. Und dann ist garantiert, dass diese Dinge immer noch häufig genug vorgelegt werden und man trotzdem von dem Spacing-Effekt Gebrauch machen kann, obwohl man nicht mehr viel Zeit hatte. Also ich bin aber ganz sicher, dass du das auch so schon umsetzt.
Ja, einfach dadurch, dass ich natürlich über Anki arbeite, macht das Programm das ja automatisch, oder nicht? Das ist doch genau der Kerngedanke, nur in anderen Abständen, als du sie jetzt gerade genannt hast.
Klar, und das hängt natürlich auch davon ab, dass du dem Programm wahrscheinlich nicht sagen kannst, wann deine Prüfungen stattfinden. Aber ich denke mal, dass man das schon ein Stück weit so einstellen kann, dass manche Wiederholungen etwas nach vorne gezogen werden, damit man eben die Wiederholung auch noch mitnehmen kann vor der Klausur. Aber da das jetzt ja auch viele Karteikarten sind, die du vielleicht schon erstellt hast und jetzt ne, auch wieder andere vorgelegt werden, die du vielleicht irgendwann schon mal erstellt hast, bleibt ja das System eh in diesem Rhythmus und passt sich dann auch deinen persönlichen Intervallen an oder passt die Intervalle persönlich an dich an, sollte ich sagen. Deswegen würde ich mir da nicht den Kopf drüber zerbrechen, wenn du das jetzt mit Anki machst, solltest du jetzt hergehen und sagen, ich habe nächste Woche meine Klausur und dann würde ich mir schon überlegen, okay, kann ich das Programm irgendwie bis dahin brach liegen lassen oder ich schreibe in 3 Wochen schon meine Klausuren, wie kann ich sicherstellen, dass Dinge, die ich heute lerne, trotzdem mir noch ein paar Mal vorgelegt werden. Wenn das Programm das nicht machen sollte, muss man eben so ein bisschen nachhelfen, denke ich, dann kann man den Algorithmus aber sicherlich auch im Backend entsprechend einstellen.
Ja, du kannst ja tatsächlich, nur der Vollständigkeit halber, kann man sich tatsächlich immer selbst beurteilen, wie gut man die Karteikarte konnte. Und dann sieht man das auch geht. Immer, in wie vielen Tagen und Wochen einem das wieder vorgelegt wird. Und dann sieht man entsprechend natürlich auch, ob das über den Zeitpunkt der Klausur hinausgeht Klar. oder nicht. War auch übrigens sehr, sehr merkwürdig, als das erst oder die ersten Karteikarten dann so weit nach hinten verschoben worden sind, dass klar war, vor den Examensklausuren im Zivilrecht werden sie nicht mehr vorkommen. Das war schon auch eine gewisse Hürde, aber irgendwann war es auch so, okay, passt schon.
Ja, also man kann sich auch, man kann auch überlernen. Ne? Also überlernen, das kennst du vielleicht oder das kennen die Zuhörerinnen auch von der PIN-Eingabe bei der EC-Karte. Manchmal weiß man sie einfach nicht mehr. Es hat nichts damit zu tun, dass man es nicht oft genug wiederholt hätte oder nicht oft genug das Wissen angewendet hätte. Das fällt einfach zufällig aus dem Gedächtnis. Und das passiert seltener, wenn man in immer größer werdenden Abständen wiederholt und nicht zum Beispiel jetzt wie bei der EC-Karte beim Wocheneinkauf 2-mal die Woche oder was weiß ich. Ja.
Also es ist ganz witzig, denn genau diese Situation hatte ich gestern tatsächlich, weil ich würde, kann ich sagen, ich spiele Klavier, es ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ich kann durchaus was am Klavier fabrizieren. Mhm. Und dann saß ich gestern Abend davor, mache das gerne so ein bisschen zum Runterkommen, in der Lernpause auch mal zwischendurch. So, und dann saß ich da wirklich davor, eigentlich ein super einfaches Lied. Und ich war da so, ich kann das jetzt nicht abrufen. Es geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich jetzt gerade meine Finger bewegen müsste, um genau das zu produzieren, was ich eigentlich gerne machen wollte. Null,
nada, niente. Das kann absolut passieren. Da können natürlich auch noch viele andere Sachen eine Rolle spielen, weil was du dir klar machen musst, ist, dass da nicht nur Wissen abgerufen wird, sondern auch eine Kompetenz. Während bei der EC-Karte keine Kompetenz abgerufen wird. Aber was ich damit sagen will, auch Kompetenzen müssen quasi erworben werden und das Spielen eines Stücks zum Beispiel, das wird dir hin und wieder auch so gehen oder auch bei motorischen Fähigkeiten, wie wir das am Sonntag gesehen haben, da kann es also durchaus sein, dass ich mal 3 Wochen nicht spiele und danach stelle ich fest, boah, ich kann es jetzt besser als vorher. Das, worüber ich ganz am Anfang gesprochen habe, spart nicht am Schlaf und setzt euch klare Arbeitszeiten fest. Denn viel von dem, was man lernt, festigt sich auch erst in der Zeit, die man eben nichts dergleichen macht. Ja. Spannend, Freddy. Okay, soll ich noch kurz was zum Webinar sagen?
Absolut, ich wollte nämlich gerade sagen, dass wir den Leuten auch irgendwann mal ein Ende bereiten. Ja, das war auf jeden Fall die richtige Wortwahl.
Ende
aber
mit Schrecken.
Wir hier dass wir auf jeden Fall hier mal langsam, aber sicher Richtung Ende kommen. Du hast jetzt ganz schön extrem viel erzählt, so. Das war auch super hilfreich, aber es war ja trotzdem nur die Oberfläche. Das kann man
ja
auch.
Ja, es war sehr, war sehr im Schnelldurchlauf und wir haben auch einiges natürlich nicht angesprochen.
Genau. Und da hattest du ja auch im Vorgespräch, am Sonntag hatten wir ja kurz darüber schon auch gesprochen, dass du da auch ein Webinar im Angebot hast, was im Januar, glaube ich, jetzt kommt, also in wenigen Wochen. Da kannst du jetzt nochmal gerne drauf eingehen, weil da wird das Ganze ja nochmal ein bisschen vertieft.
Okay, also wenn du das veröffentlichst am 16., dann haben die Zuhörerinnen noch, lass mich nicht lügen, 1, 2, 3, 4 Tage Zeit, bis es losgeht. Man kann sich dann aber auch noch bis zu dem Sonntag, dem 23. anmelden, aber abends lass mich nicht lügen, 23.59 Uhr geht das Webinar runter. Also verfügbar ist es vom 20. bis 23. Januar. Und da wird also all das, worüber wir heute gesprochen haben, nochmal vertieft, ein bisschen mehr Atempausen, sowohl für mich als auch für diejenigen, die es sich anhören. Und Da kann man sich zum einen sagen, ich knüpfe mir das ganze Webinar für den 20. Januar vor oder ich gucke mir einen Teil dann an und den nächsten mache ich am nächsten Tag. Es gibt Bonusmaterial, ich werde meinen 13 Wochen Examensplan mit raushauen. Es wird alle Slides geben. Ja, also alles, was ich sage, die Bildschirmpräsentation, ist alles nochmal aufbereitet, kann man danach alles kostenlos runterladen. Man kann es natürlich auch kostenlos anmelden. Der Freddy ist bestimmt so lieb und packt den Link zur Anmeldung in die Shownotes, wenn ich das richtig sehe. Und ja, ich glaube, viel mehr muss er auch nicht wissen.
Wunderbar, ich werde es auf jeden Fall umsetzen, so wie gerade angekündigt. Das heißt, die Leute werden wissen, wie sie zu seinem Webinar kommen. Ich denke mal, ich werde auch mal vorbeischauen, damit ich vielleicht das, was ich jetzt in den nächsten anderthalb Wochen, also wir haben jetzt Dienstag, den 11., das Webinar findet dann über nächstes Wochenende statt, werde ich schon mal ein bisschen ausprobieren und dann wahrscheinlich auch mal vielleicht hier mit der einen oder anderen Frage nochmal auf die Nerven gehen.
Ach, klasse, da freue ich mich.
Gut, sag das also, mit noch mehr Sarkasmus, du Schlingel.
20. bis 23. Es werden zufällig zwischendurch leider Nutzer gesperrt. Da habe ich keine Kontrolle. Also das ist ganz oft, wenn jemand Freddy heißt und dann viele Fragen im Kommentarfeld postet, dass dann sind mir die Hände gebunden. Ich sag's nur schon mal so vorneweg, nicht, dass er enttäuscht ist. Es hat nichts damit zu tun, dass ich die Fragen nicht beantworten will. Das weißt du natürlich.
Ja, das ist der Algorithmus, kann man nichts machen.
Ja, eben, da kann man wirklich absolut nichts machen. Gut, okay.
Das tut dir auch sehr leid. Wunderbar. Michael, es hat mir tatsächlich wieder unendlich viel Spaß gemacht. Es ist immer eine Freude mit dir, das unendlich viel Spaß und das ist auch nicht übertrieben. Ja, tatsächlich. Nein, es war wirklich großartig. Macht mir immer sehr viel Spaß mit dir, weil ich auch einfach immer sehr viel selbst für mich persönlich auch nochmal lerne und mitnehme und gleichzeitig das Gefühl habe, dass die Zuhörerinnen ebenfalls viel gewinnen können. Von daher dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, auch für die viele Zeit, die du jetzt quasi hier aufgewandt hast. Das war auf jeden Fall großartig. Ich hoffe, ich kann dich in Zukunft noch häufiger hier für unseren Podcast gewinnen und ansonsten ziehe ich dich wieder auf den Tennisplatz ab, würde ich sagen.
Michael, ja, wir machen das immer so. Jedes Mal, wenn du gewinnst, machen wir wieder eine Folge.
Gut, und damit war das die letzte Folge mit dir heute. Bis auf Nimmerwiedersehen, ne?
Genau, so sieht das aus.
Leider tatsächlich würde es in die Richtung gehen, ja.
Schade. Aber wer weiß.
Vielleicht am guten Tag lässt du dich doch überreden, auch ohne das gewonnene Match hier mit
uns. Oder ich lasse dich mal gewinnen.
Oder das.
Dann geht auch.
Ja, freue ich mich ja wie ein Kind an Weihnachten. Michael, mein Lieber, pass auf dich auf. Bis demnächst. Tschö.
Bis bald. Ciao.